Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, mit euch zusammen das Wort aus Matthäus 14 oder das Kapitel aus Matthäus 14 anzuschauen. Ich weiß, das ist ein Kapitel, da habt ihr schon manches gehört, aber ich kann euch versprechen, heute werdet ihr, was die Speisung der 5000 anbelangt, was diese legendäre Geschichte, diese wahre Geschichte, auf die man immer wieder mal hört von Petrus und mit dem See und so weiter, werdet ihr neue Aspekte sehen. Die habt ihr noch wenig gehört, sag es mal so. Wenig gehört, oder? Weil ich will ein Neues erzählen. Genau. Und ich staune, wie viel der Text auch zu geben hat und wie die Geschichten einfach mega spannend sind. Das Thema heute Morgen ist zu diesem Kapitel Glauben in Gefahr. Und anfangen möchte ich mit einem kleinen Erlebnis. Das habe ich mit meinem Sohn gemacht, mit Manuel. Und zwar grundsätzlich begibt man sich ja nicht einfach so in Gefahr, oder? Tendenziell geht man Gefahr aus dem Weg. Man weiß, es gibt Dinge, die sind gefahrenvoll. Ich habe bestimmt auch diese Woche gerade gehört von Laura Dahlmeier, dieser Sportlerin, ehemaligen Biathletin, Langlauf und Schießen miteinander und so weiter, genau, wie sie Bergsteigen ging und extrem Bergsteigen und so weiter, die wusste, dass sie sich in Gefahr begibt. Sie hat auch einen Brief geschrieben, wenn mal etwas mit mir ist, passiert, setzt nicht euer Leben ein, um mein Leben zu retten. Sie wusste, was sie tut, ist gefährlich. Das ist extrem. Im Sinne von, das machen wir in der Regel nicht, oder? Wir gehen nicht in Situationen, die wir wissen, die sind gefährlich. Denkt man, oder? So grundsätzlich ja, würde ich wahrscheinlich sagen, oder? Genau. Und trotzdem aber begibt man sich durchaus in Gefahren. Das habe ich eben auch gemerkt bei diesem Schwimmen. Ich war nämlich mit meinem Sohn Manuel in der Aare schwimmen. Der große Fluss und so weiter. Habe ich schon einmal davon in der Tankstelle erzählt. Nachher habe ich dann gesehen und erfahren, dass es in der Schweiz in den letzten 12 Jahren 600 Tote in Gewässern gegeben hat. 600, das sind immerhin eben in 12 Jahren verteilt. 50 Menschen sterben in Gewässern, weil sie schwimmen gehen. Also schwimmen ist gefährlich. Kommt drauf an, wo. Klar, oder? Und, habe ich auch gelesen, in der Aare, wo ich eben war mit Manuel, 71 von diesen 600. Ja, das ist nicht ganz wenig. In den 12 Jahren. Hä? Also ich habe mich da unbewusst, in Anführungszeichen, mir war schon ein wenig mulmig. Hä? Irgendwie, aber man kann ja nicht irgendwie in die anderen da hineingehen und so weiter. Auf alle Fälle ist alles gut gegangen. Und ich habe dann nachher, auch kürzlich später, also diese Zahlen habe ich nachher gelesen, oder? Ob ich sonst gegangen wäre, weiß ich ja nicht. Auf alle Fälle, auch just ein paar wenige Tage nachher, kam dieser Bericht auf der SRF-Seite von jemandem, der im Rhein, wie ich, schwimmen gegangen ist. Der hatte sogar noch diesen Bag dabei, diesen wasserfesten Sack, wasserdichten Sack, oder? Der trägt auch noch wenig, das hatte ich nicht, gell? Auf alle Fälle. Nun, zum Glück hatte ich den nicht, oder? Weil dieser Mann hat sich in diesem Sack irgendwie verheddert an einer Boje und wäre beinahe ertrunken. Und der war genau 58 wie ich. Das habe ich dann schon noch betroffen gemacht. Aber er konnte dann gerettet werden. Aber sein Retter sagte ihm dann noch, ich gratuliere Ihnen zum zweiten Geburtstag. Und da merkt er, ui, das war knapp. Also, Schwimmen in Gewässern ist durchaus gefährlich, aber wir gehen Gefahren ein. Und manchmal muss man Gefahren eingehen und ich habe 3 Gefahren gefunden in diesem Kapitel, in die Gott hineingeführt hat. Und jetzt komme ich zu diesem ganz schwierigen Thema. Gott führt uns, führt dich in Gefahren. Also er ist überhaupt nicht so, ja, keine Gefahr. Ja, nicht, alles. Gott führt uns nicht in Samthandschuhen durch unser Leben hindurch. Irgendwie wissen wir das auch, oder? Erfahren wir das auch. Schwierigkeiten, Probleme, Leid und so weiter. Schicksalsschläge und so. Und da kommt oft von Christen, von uns, hier, Gott, warum ich? Weil Gott Gefahren zulässt. Sehen wir in diesem Kapitel. Also, aber eins nach dem anderen. Die drei Gefahren sind Glauben in Gefahr, Gefängnis. Zu Beginn treffen wir noch einmal Johannes den Täufer. Glaube in Gefahr, da die ganze Geschichte mit der Brotvermehrung, wie ich da auf Gefahr komme, erkläre ich dann noch. Und natürlich der Sturm, dort liegt das auf der Hand. Gell? Petrus und die Jünger vor allem, im Sturm Gefahr. Und in jede dieser Gefahren hat der Glaube und Gott hineingeführt. Also Schritt für Schritt. Gehen wir zuerst in den Anfang des Kapitels. Wir lesen wiederum nicht alles, aber zumindest mal den 12. Vers. Es geht um Johannes den Täufer. Der tauchte schon in Kapitel 11 auf bei Matthäus. Hier macht im Zusammenhang der Erzählung Matthäus eine kleine Rückblende und kommt noch einmal auf Johannes zu sprechen, dass er nämlich gestorben ist und was genau die Umstände waren. Von Kapitel 11 sahen wir ja den Johannes den Täufer, wie er Fragen hatte. Jesus, bist du wirklich der Erlöser? Bist du der Retter? Und sollen wir auf einen anderen warten? Und da bekommt er die Antwort von Jesus selbst, sinngemäß, ja, ich bin es, weil ich die Wunder tue, die ein Messias tut. Hier die Rückblende, er ist schon einige Zeit umgebracht worden. Und das lesen wir eben in Vers 12 über Johannes den Täufer. Und seine Jünger kamen herbei, nahmen den Leib, begruben ihn und gingen hin und verkündeten es Jesus. Das nämlich umgebracht, getötet worden sei von Herodes, dem Fürsten des Landes. Genau. Was waren die Umstände? Warum wurde eigentlich Johannes der Täufer gefangen genommen? Warum wurde er eingelocht? Was hat er denn getan? Zuletzt sahen wir ihn doch am Jordan, taufend. Viele Menschen kamen zu ihm und er sagte, er ist nahe, der Retter, der Messias. Er kommt bald. Macht euch bereit, tut Buße, kehrt um. So im Sinne wie früher, Sonntagmorgen, Samstagabend hat man gebadet oder geduscht und so weiter. Am Sonntagmorgen, wenn wir in die Kirche gehen, hat man saubere Kleider angezogen, oder? Die Sonntagskleider, früher gab es das noch, Sonntagskleider. Genau. Auch er, macht euch bereit. Der Messias kommt und war eure Herzen. Wascht eure Herzen. Das war das Letzte. Was war denn daran falsch? Gell? Nun, wir lesen dann in Vers 3 und 4, Matthäus 14. Denn Herodes hatte den Johannes ergreifen lassen und ihn binden und ins Gefängnis bringen lassen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Was sind die genauen Umstände? Nun, bei diesen Herrschaften, Regierenden und so weiter, ging es ziemlich strub zu und her. Diese Herodias, nicht zu verwechseln, das ist der Herodes, hat eine Herodias. Diese Herodias, das ist ein bisschen kompliziert, das war die Tochter eines Bruders. Der ist hier nicht erwähnt, namentlich. Also es sind mindestens drei Brüder und einer hatte die Tochter der Herodias, oder? Und der andere Bruder, der hier erwähnt wird, hat diese geheiratet, die Nichte. Diese geheiratet. Das ist nämlich der Philippus. Der Philippus hat also von diesem nicht genannten Bruder die Tochter geheiratet. Und jetzt kommt der Herodes und sagt und hat irgendwie auch ein Auge auf diese Herodias geworfen und jetzt hat er sie zu sich gezogen. Also von Philippus zu Herodes ist diese Herodias gegangen, oder? zwei Dinge. Eines war diese Art Ehe nicht erlaubt, von dieser nahen Verwandtschaft her. Und noch mehr im jüdischen Gesetz, und das waren der Juden, im jüdischen Gesetz war es verboten, dass ein Bruder die Frau eines Bruders heiratet, solange er lebt. Wenn er gestorben wäre, dann wäre es genau umgekehrt. Dann wäre es die Pflicht gewesen, als Bruder die Frau seines verstorbenen Bruders zu nehmen. Aber hier war das nicht der Fall. Und jetzt, das war ein Gesetzesbruch, als Vorbilder, als Regierende, war das einfach ein schlechtes Beispiel. Die achten ja Gottes Wort nicht. Und damals war Gottes Wort nicht wie heute die Bibel. Okay, da stört sich kein Regierender, ob wir nach der Bibel lesen. Aber damals war das Gesetz. Das ist wie wenn heute ein Regierender einfach das Gesetz bricht und nicht danach handelt. Das hat Konsequenzen und Folgen. Und Johannes nun hat das angesprochen. Der hat gesagt, das ist nicht richtig, dass du diese Frau nimmst. Was lebt ihr eigentlich dem Volk vor als Regierende? Sagte dieser Mann da im Kamelhaar-Look am Jordan. Er nahm kein Blatt vor den Mund und sprach Tacheles. Was machen die Führenden? Lochen wir ihn einfach ein. Bringen wir ihn zum Schweigen. Spannend wäre noch, das liest man nirgends, nach welchem Gesetz war es einfach verboten, gegen Regierende seine Stimme zu erheben? Kann sein. Das andere ist, hättest du das auch, hätte ich das auch gemacht? Im Wissen, ups, wenn ich mich mit dem Herodes einlasse, das wird happig, das wird schwierig. Mutig, so den Glauben zu bekennen? Oder denken wir, ach, ist das so wichtig? Die änderst du ja sowieso nicht, Johannes. Die bleiben, wie sie sind. Predige du doch dem gemeinen, dem normalen Volk das Wort Gottes. Die hören auf dich, die ändern ihr Leben. Eben die, die zum Jordan gekommen sind und Buße getan haben. Die Reichen, die sind nicht gekommen. Aber diejenigen, könnte man doch sagen, oder? Nimm den Mund nicht so voll, red nicht so laut, eck nicht an. Das bringt dich nur ins Gefängnis. Und so ist es gekommen. Und noch mehr sogar, wir lesen dann im Zusammenhang, das erspare ich euch, könnt ihr selber lesen, auf welche schmähliche Art und Weise, da war noch die Tochter dieser Herodes wiederum schuld daran, dann Johannes der Täufer enthauptet wurde und umgebracht wurde. Also Glaube kann gefährlich sein. Ja. Brachte mich zu diesem Thema Glaube und Gefängnis. Und möchte hier einen kleinen Exkurs machen, denn irgendwie ist euch bestimmt euch auch schon aufgefallen, warum eigentlich in der Apostelgeschichte, wie in die Geschichte weiterging, die Apostel immer wieder im Gefängnis landeten. Warum eigentlich? Was war da für eine Gesetzgebung? Weil grundsätzlich schon damals gab es ja Gesetze, anhand dieser Menschen verurteilt werden und so weiter. Nun, die haben wir schon bei Johannes gesehen. Oder fragen wir uns, wo das Gesetz war. Deshalb hier 2, 3, 4, 5 Stellen, oder 4 sind es genau, aus der Apostelgeschichte, wo wir immer wieder darauf stoßen, dass Glaube gefährlich ist, wenn man offen und ehrlich halt die Dinge anspricht, die bewegen. Die erste Stelle, Apostelgeschichte, Kapitel 4, 2 bis 3, Petrus und Johannes. Da steht, sie, die religiösen Führer, waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis. Also der Anschuldigungsgrund war, dass sie einfach das Evangelium von Jesus Christus, das nämlich auferstanden sei, weitergesagt haben. wiederum hier, was genau die Umstände, die Gesetzgebung gewesen ist, bleibt verborgen. Wissen wir nicht. Es scheint einfach, wenn man öffentlich sich zu Jesus bekennt, und wir wissen ja wenigstens schon die Umstände, dass er die Führerschaft und die Leiterschaft natürlich diesen Jesus vorher kreuzigen ließ und auch keine Freude hatte, dass man von ihm erzählte, dass man schlichtweg sie einfach ins Gefängnis warf. Was einem nicht passt, weg damit. Nun, wir wissen im Zusammenhang, Jesus trat für sie ein und kein Gefängnis am Anfang konnte sie halten. Sie kamen immer wieder raus, auf wundersame Art und Weise. In Apostelgeschichte 5, 17 bis 18, sie haben nicht geschwiegen, mehrere Apostel werden verhaftet. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Noch spannend, hier steht ausdrücklich, sie waren voll Eifersucht. Sie merkten die Führerschaft. Es ist wahr, was sie sagen. Sie konnten nicht sagen, ihr lügt. Und Lügner muss man einsperren. Sie waren eifersüchtig, als sie merkten, diese Menschen waren mit Gott. Und irgendwie wirkte Gott mit ihnen. Ihr einziges Mittel, das sie hatten, war, sie versuchen einzusperren. Wie gesagt, es gelang ihnen nicht. Es kam zu einer großen Verfolgung derjenigen, die an Jesus glaubten. Und auch da wiederum habt ihr schon mal die Frage gestellt, warum eigentlich? Warum werden Menschen, die an Jesus Christus glauben, einfach wegen der Botschaft? Wir haben ja als Christen keine Idee, den Staat umzukrempeln. Wir haben ja keine Idee, dass wir in Führungsgremien wollen, um die Welt zu christianisieren. Es gibt keine solche Pläne. Das ist nicht der Ansatz, sondern das Evangelium wird einzig und allein in das Leben eines Menschen kommen, will einzig und allein die Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott zeigen und dass du in dieser Verbindung mit Gott ein Gott wohlgefälliges Leben der Nächstenliebe und der Liebe zu Gott lebst. Also klein zusammengefasst. Und zwar aus einer Beziehung Gott in dir. Das ist allein. Und was dieser Mensch dann lebt, was du und ich leben, das steht in der Bibel, das liegt im Ermessen des Einzelnen. Aber wir gebrauchen diese Beziehung zu Gott nicht dazu, um andere Menschen zu zwingen, etwas zu glauben. Oder? Sondern wir verbreiten die Botschaft des Evangeliums. Hey, ich habe erfahren, ich habe erlebt. Weißt du das auch? Und so weiter. Dafür wird man eingelocht. Damals wie heute. Ist das nicht seltsam? Was ist in dieser Welt los? Es ging ja weiter. Apostel 8, 3 bis 4. Normale Gläubige, Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher, verkündeten das Wort des Evangeliums. Es wurde zu einem Tatbestand, dass wenn man an Jesus glaubt, ins Gefängnis kommt. Seltsam, oder? So als Mittel, wir müssen irgendwie diese Epidemie eindämmen. Ne? Positiven Sinne, Epidemie. Gell? Das Evangelium eindämmen. Weil das verändert alles. Das wirft alles, was uns wichtig ist, über den Haufen. Ja, das menschliche Machtsystem. Gerade das religiöse Machtsystem. Aber die Folge davon war Unerschrockenheit. Nicht die Apostel. Die waren zum Teil im Gefängnis oder mussten weg und mussten sich irgendwo verdeckt halten. Aber das normale, gemeine, gläubige Volk, die machten einfach weiter. Die ließen sich nicht aufhalten. Das war ihnen egal. Und dieser Saulus, das ist die vierte und letzte Stelle, Kapitel 16, 23, der bekehrte sich ja dann selbst. Zuerst verfolgte er diese Christen, hat Jesus erlebt dort auf dem Weg nach Damaskus, macht eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben und wo landet er? Im Gefängnis. Ist doch schon verrückt, nicht? Zuerst bringt der Mensch ins Gefängnis und nachher, weil er selber diesen Weg geht, in Philippi war das, und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Danach der Bekehrung des Apostels Paulus. Was war der Grund? Wir lesen das Apostelgeschichte 16, 20. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, Paulus und Silas waren das, glaube ich, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe, dort, Philippi, es ist in Griechenland, und verkünden Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist. Ja klar, ihr müsst es ja auch nicht machen, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf. Wir lesen dann weiter, was sind denn diese genau, was hatten die Stadt da in Unruhe gebracht? Eben war das der Apostel Paulus, war das Aufrührer? Nein, überhaupt nicht. Vers 17 lesen wir, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Nun, das sagt eine Frau, eine ziemlich zweifelhafte Frau, die war nämlich von einem Okkult besessen, aber hat durchaus die Wahrheit gesagt. Aber dem Apostel Paulus wurde das irgendwie zu bunt oder irgendwie merkte, irgendetwas stimmt nicht, weil wenn sie dann durch die Straßen gingen, durch Philippi, kam irgendwie, ihr tauchte diese Frau auf und schrie umher, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkünden. Ist schon noch verrückt, nicht? Komisch. Die uns den Weg des Heils verkünden. Die war also quasi eine Evangelistin, gell? Aber eben, dem Paulus war das irgendwie nicht ganz geheuer. Und er merkte, ihre Motivation war eine falsche. Und deshalb sprach er zu ihr und sprach sie, ohne dass sie das wollte, frei von diesem Geist, von dem sie besessen war. Und das brachte dann ein Stück weit sie in Probleme. Aber wegen dieser Unruhe, sie machten keine Unruhe. Sie gingen einfach durch die Stadt, aber diese Frau rief ihnen nach, oder? Und weil sie dann eben diese Frau plötzlich gewisse Fähigkeiten nicht mehr hatte, hatten die Reichen der Stadt ein Problem, weil sie die Fähigkeiten dieser Frau zu nutzen wussten, um sich zu bereichern. Als das wegfiel, fragten sie, warum kannst du plötzlich das nicht mehr? Hast du diese Fähigkeiten nicht mehr? Und dann sagte sie, woher, warum? Und dann waren die Apostel wieder das Problem. Und es ist immer so, das Evangelium ist da, um Menschen zu helfen. Aber seltsamerweise sind immer andere da, die daran keinen Gefallen haben. Die Geschichte ging weiter, ihr wisst das, die Gefängnis- und Gefahrgeschichte. Glaube bringt in Gefahr. Glaube bringt bis zum heutigen Tag Menschen immer wieder ins Gefängnis. Nun denkt ihr vielleicht, okay, wir sind ja in Europa ist das doch kein Problem. Nun, ich habe euch ein Buch mitgebracht, ich habe es noch nicht gelesen, es gibt es nämlich noch gar nicht. Vielleicht kennt ihr diesen Fall Latzel, diesen Bremer Pfarrer, evangelischer Pfarrer, der ziemlich klar Dinge auch anspricht. Man kann ihn durchaus ein wenig wie ein Bonhoeffer auch zu seiner Zeit sehen oder vielleicht noch ein wenig so ein Johannes der Täufer. Ziemlich ein kerniger, fadengerader Pfarrer, der Dinge ausspricht, ja, die manchmal nicht gerne gehört werden. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und ist dann deshalb ziemlich in Verruf geraten, wurde angeklagt, gab unschönes Dinge und so weiter. Der ganze Fall wird in diesem Buch dann, das Ende September erscheint, aufgelistet und gezeigt, dass eben auch in Europa, wenn du klar Dinge ansprichst, Probleme bekommen kannst und wirst. Und ich frage mich dann, Wie lange geht es noch bei uns in Europa, bis das System kippt? Oder? Und verstehen wir oder sehen wir den Zeitpunkt, wo wir Dinge ansprechen müssen, ohne Angst? Gell? Ich meine, die ganze Gendergeschichte und so weiter, man spricht besser nicht darüber. Gell? Über gewisse Entwicklungen. Merke ich, wenn du weißt, was heute gesagt wird, kommt irgendwo aufs Internet, passen wir auf, was wir sagen, oder? Aber ist das eigentlich richtig? Gell? Ich bin froh, dass es durchaus Tendenzen gibt, dass es Leute gibt, die haben gar nichts mit Glauben am Hut und so weiter, die plötzlich wieder Dinge sagen, die absolut vor 1, 2, 3 Jahren gefährlich waren, oder? Da gab es solche Shitstorms im Internet oder die Medien springen auf und machen jemanden völlig kaputt. Gell? Rufmord, wie das Latzl erlebt hat und so weiter. Wie wird die Geschichte weitergehen? Und ich dachte mir schon interessant, Johannes der Täufer, Petrus, Paulus, die verfolgte Kirche bis heute. Man hat den Mut, Dinge zu sagen, die gesagt werden müssen. Und ich frage mich schon immer mehr, wie ist das bei uns in Europa? Möge uns Gott geben, dass wir nicht schweigen, wenn es gar darum geht, für die Wahrheit einzustehen. Das ist der erste Punkt. Die anderen werden weniger lang. Spannend ist ja in Matthäus 14, wir kommen jetzt zu dieser Geschichte mit dieser Speisung der 5000, das ist ja so richtig Picknick, ganz wunderbar, herrlich und so weiter. Es beginnt mit Vers 13. Und als Jesus das hörte, und gemeint ist eben das mit Johannes dem Täufer und seinem Gefängnisaufenthalt und seinem Tod, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück, und als die Volksmenge es vernahm, folgten sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Also wie es dann am Schluss zu diesem Volksauflauf in der Einöde, da irgendwo, nicht in der Stadt, sondern irgendwo auf dem Gelände kam, hat diesen Anfang, dass Jesus nämlich wegging, bewusst nicht die Konfrontation suchte, finde ich noch spannend. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ja, ich bin gespannt, wann kriegt das System und so weiter. Wir müssen nicht das Anecken um alles in der Welt suchen. Aber dort, wo wir merken, das kann auch im Kleinen, in deiner Familie sein und so weiter, dort, wo du merkst, was jetzt gesagt wird, ist nicht wahr, stehen wir doch in aller Weisheit hin und sagen, das glaube ich nicht. Oder? Kürzlich eine Situation, da war ich nicht dabei, war Monika dabei, war eine Geburtstagsfeier, waren einige Leute bei jemandem von uns im Haus, und irgendwie kam das Gespräch auf die Bibel und kam solche Aussagen, ja, die Bibel ist ja nicht wahr, da ist ja alles oder vieles Mythos und erfunden und so weiter und so fort. Und dann hinzustehen, nicht zu korrigieren, aber hinzustehen und sagen, ich glaube, dass die Bibel wahr und zuverlässig ist, wäre einfach wichtig oder ist wichtig. Und dann zu schweigen, ist falsch. Da müssen wir das lernen, gell? Ohne Konfrontation zu suchen. Einfach zu sagen, was ich glaube, was mir Halt gibt in meiner Situation. Vielleicht kommt dann die Frage, warum du das glaubst, oder und so weiter. Ist im Übrigen auch noch ein guter Punkt, oder? Warum glaubst du, dass die Bibel nicht wahr ist? Woher weißt du das? Und so weiter. Also, gehen wir weiter zu dem Picknick. Matthäus 14, 13 bis 15. Und als Jesus das hört, eben ging er weg, mit dem Schiff und so weiter. Vers 14, als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon fortgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Und dann kommt alles das mit dem Gebet und mit diesen 5 Broten und 2 Fischen und. Lass ich alles weg. Ja? Wie geht es jetzt so um diesen Moment, da, wo wir jetzt gerade mit diesem Vers 15 sind? Und lassen wir uns ein wenig vor Augen. Eine höchst seltsame Situation, finde ich. Da geht also Jesus oder fährt Jesus mit dem Boot auf dem See Genezareth in eine Gegend, wo es eben keine Städte hat, nicht viele Leute hat und so weiter. Der See Genezareth, Sie müssen sich das ein bisschen vorstellen, der ist 13 Meter breit. Der Bodensee ist 14 Kilometer breit. Also 13 Kilometer, relativ breit, gell? Aber der See Genezareth ist nur etwa 20, 21 Kilometer lang. Bodensee über 60, 65 glaube ich so. Also ein Drittel etwa. Gell? Also sie fahren mit diesem Schiff. Ich denke mal, die Leute müssen sie gesehen haben. Vielleicht sind sie auch eher ein wenig am Ufer nach. Vielleicht 100, vielleicht 200 Meter vom Ufer weg ist Jesus da gefahren mit den Jüngern. Und jetzt stelle ich mir das so vor, oder? Sind die Jünger... Du Jesus, schau mal, da laufen ja ganz viele Leute, die laufen uns nach. Und es werden immer mehr. Wo kommen die denn her? Und dann sind sie noch viele krank. Manche mussten getragen werden. Er hat ja später dann viele geheilt von ihnen. Ja, er hat alle geheilt. Es war die Not, die Menschen zu Jesus trieben, oder? Jetzt stellt euch mal dieses Lazarett vor von Menschen. Getragen von vielen Gesunden, aber auch die anderen. Blinde, die irgendwo da über Stock und Stein mussten. Am Ufer nach, Jesus nach. Lahme, Behinderte. Das stelle ich mir ganz komisch vor, nicht? Und mit der Zeit waren das 5000, und ich bleibe mal bei diesen 5000, man kann das auch aufrechnen da und so weiter und so fort. Aber nur schon diese 5000, gehend am See entlang, stell dir das mal am Bootsee vor, eine Völkerwanderung. Ja, ganz praktisch, nicht? Ich finde das eine sehr spezielle Situation. Und Jesus sieht das und sagt, kommt, gehen wir an Land. Ich meine, eben, auch wenn es vielleicht 1 oder 2 Kilometer vom Land weg waren, das mussten sie gesehen haben. Und es heißt einfach da, als Jesus sie sah, erbarmte er sich über sie. Hatte er Erbarmen. Wunderbar. Nun, jetzt fragt euch vielleicht, ja, wo ist denn da die Gefahr? Es wurde Abend. Und irgendwie, wie viele von ihnen sind vielleicht einfach, ja, laufen wir denen auch mal nach, oder kennen wir, oder? Wenn irgendwie 1000 Leute, ja, komm, gehen wir auch, da Jesus ist da, ja, gehen wir auch mal nach, oder? Laufen wir dem einfach nach. Ist es dir manchmal schon so durch den Kopf gegangen? Ich mache jetzt hier eine Anwendung darauf, oder? Die ist mir so durch den Kopf gegangen, die Sache mit Jesus, da stimmt denn die wirklich? Kennt zwar einige Leute, die daran glauben und sagen, haben Jesus erlebt und so, aber ist das wirklich wahr? Stimmt es denn? Oder sind wir einfach einer Idee nachgelaufen? Du bist einfach da hineingeboren. Es war einfach schon immer so. Ich glaubte auch immer Gott. Ich kenne keine Zeit in meinem Leben, dass ich nicht an Gott geglaubt hätte. Ich bin evangelisch aufgewachsen. Da gibt es eben diesen Gott. Meine Mutter hat mich Kindergebete gelehrt und die habe ich gebetet und die habe ich immer geglaubt. Auch wenn ich eine Zeit lang nicht danach gelebt habe. Gott war immer eine Realität. Ich war nie Atheist. Nicht einmal Agnostiker. Gell? Und trotzdem ist die Sache wirklich wahr. Diese Zweifel. Johannes hatte sie auch. Gell? Es wurde Abend. Und man nachdenkt. Es gibt Probleme im Leben. Und vor allem nach dem feinen Picknick, das sie hatten, irgendwie mussten die Leute wieder nach Hause. Wie ging das denn? Also das Gute daran war, die die anderen getragen haben, das mussten sie nicht mehr. Jetzt konnten alle laufen. Die Blinden, die da ab und zu hingefallen sind, die konnten jetzt sehen. Die fanden den Weg nach Hause jetzt einfacher. Also es ging schneller. Wir wissen also, wie weit sie da gegangen sind und so weiter. Bestimmt hatten sie eine riesige Freude. Das war eine Freude. Aber sie mussten nach Hause. Jesus entließ sie dann. Und da möchte ich einfach so diesen Gedanken mitgeben, wie bleibt mein Glaube anhaltend? Du warst in einer Veranstaltung und es hat dich angesprochen, die Bibel. Angesprochen, was der Redner gesagt hat, oder? Und da gehst du nach Hause. Und wie geht es dann weiter? Und da finde ich dann eben das sehr treffend mit dieser Brotvermehrung. Jesus nährte sie. Jesus hat ihnen Brot gegeben. Und sie gingen nicht alleine zu Hause oder nach Hause. Dieses Erlebnis, da konnten sie immer wieder darüber sprechen. Du, erzähl mir da nochmals. Hast du ein bisschen mehr gesehen, wie da dieses Brot und dieses Fisch in diesen Körben, wie das einfach mehr geworden ist? Hast du etwas gesehen? Wie machte er das? Wie war das? Wir haben es doch erlebt. Und da komme ich auf einen Punkt, der sehr wichtig ist. Unser Glaube, der christliche Glaube, muss ich so sagen, der christliche Glaube basiert auf Augenzeugen, Erlebnissen und Berichten. Und das ist bis heute so. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Evangelien lesen, die Geschichte von Jesus, was wir heute morgen miteinander betrachten, das hat ein Augenzeuge, Matthäus nämlich in diesem Falle, aufgeschrieben. Er war mit dabei. Und egal, ob 10 Jahre oder 1000 Jahre später, was dieser Augenzeuge aufschreibt, bleibt ein aufgeschriebenes Dokument eines Augenzeugen, oder? Das verändert sich doch nicht, weil das wird heute immer wieder gesagt. Und deshalb, unser Glaube basiert auf Augenzeugenberichten, die Jesus erlebt haben. Und deshalb glauben wir sie. Deshalb ist die Bibel glaubwürdig. Sie ist es wert. Und deshalb glaube ich es, vertraue ich dem Wort Gottes, vertraue ich, dass dieser Herr immer noch der gleiche ist, der mich ernähren kann und der mich führen kann. Deshalb aber bringen wir diese ersten beiden Punkte zusammen. Irgend aus einem Grund ist Glaube gefährlich in dieser Welt. Menschen wollen nicht, dass wir glauben. Aber Jesus sagt, ich führe euch, ich erhalte euch. Es lohnt sich, an ihn zu glauben. Deshalb bleiben wir, egal was die Welt um uns herum sagt, wenn auch die Menge der Gläubigen in dieser Welt im Vergleich zu den Ungläubigen immer klein sein wird, glauben wir trotzdem. Klar, sie waren 5000, nicht schlecht, oder? Aber auf die Gesamtheit gesehen, eben doch wieder wenige. Und wenn du nach Hause kommst, bist du manchmal alleine, der glaubt. Und Widerstand auch erlebst. Widerstand, das führt uns dann auch zum letzten Punkt, den wir heute miteinander anschauen wollen. Ein Gefahrenpunkt ist eben die ganze Geschichte mit dem See und dem Sturm. So geht nämlich die Geschichte dann weiter mit den Jüngern, dass nämlich die Leute noch da sind. Die Jünger durften noch die Reste zusammennehmen. Ich habe einige Körbe voll, gell? Und dann sagt Jesus so, jetzt ist fertig. Fertig so. Geht zum Schiff, auf das Schiff und fahrt auf die andere Seite. Und die Jünger wussten nicht, was ist jetzt los? Vers 22. Und sogleich nötigte, also mit Nachdruck auffordernd, nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Also die Menschen waren noch da. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf einen Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Das ist auch noch ein schöner Punkt. Wenn du an Jesus glaubst, er betet für dich. Er betet für dich. Wenn du nach Hause gehst, nach einer wunderbaren Veranstaltung und alleine bist, er bleibt da. Und so ist er auch bei diesen Jüngern. Nun wahrscheinlich, es sind einige Fischer unter ihnen, haben sie schon gemerkt, du, heute ist nicht unbedingt Zeit, um mit dem Bötli da rauszufahren. Gell? Das ist kein guter Entscheid, Jesus. Hast du dir das wirklich überlegt? Aber wer sind schon wir, die Jünger? Wenn der Herr es sagt, dann machen wir das. Und sie gehen dann, gell? Notgedrungen gehen sie dorthin und siehe da, und jetzt kommt's, der Sturm geht los. Und jetzt fokussieren wir uns nicht auf Petrus, nicht auf diese Wasserlaufgeschichte, alles coole Sachen, gell? Schon viel angeschaut. Mir geht es jetzt nur um diese Stunden, als die Jünger da in diesem Sturm sind. Und ich betone, es waren Stunden. Jesus kam erst in einer Nachtwache, der letzte in der Nacht. Jesus kam erst zwischen 3 und 6 Uhr in der Nacht, kam er dorthin. Es war Abend, als er sie wegschickte mit dem Boot. Und der Sturm ging los und sie waren also einige Zeit da in diesem Sturm. Und es muss heftig getan haben. Obwohl es ja, wenn wir das Bodensee-Vergleich wieder haben, oder denken wir so in einem See, wie kann es da so stürmen, oder? Ein Bodensee hat es noch nie so richtig gestürmt, oder? Aber ich habe mir das sagen lassen, das sei wirklich dort im See Genezareth sehr speziell und dass es dort durch die Fallwinde unglaubliche Stürme geben könne, obwohl er relativ klein ist. Notabene, sie sind also in dieser Situation da mitten im Sturm. Und jetzt, wer hat sie in diese Gefahr gebracht? Jesus, oder? Er hat sie genötigt zu gehen. Er hat sie in Gefahr gebracht. Das muss man sich mal überlegen. Und dann, wenn da so der Sturm tobt, die Gischt dir da dauernd ins Gesicht spritzt, gut, weil kein Salzwasser wenigstens, aber trotzdem, Stunden, deine Kräfte verlassen dich, Und was geht dir dann durch den Kopf? Stell dir mal vor, du sitzt da im Boot, oder? Stundenlang, oder? Und ich habe noch nicht so viel Gedanken über das Sterben gemacht, oder? Aber im Meer oder in einem See absaufen, im Wasser ertrinken, stelle ich mir schon nicht so toll vor. Schon schwierig, nicht? Also dann lieber irgendwo runterstürzen oder irgendwie so, weiß auch nicht. Aber wie gesagt, haben wir nicht so richtig vorgestellt, oder? Aber so ertrinken, ersticken. Ja, wenn du da dann im Boot bist, oder? Stellst du dir das vielleicht mal vor. Aber jetzt mal, Jesus, warum sind wir hier? Und wo bist du? Ich meine, wir lesen die Geschichten und denken, ja, er kommt ja irgendwann auf dem Wasser, gell? Aber das dachten sie bestimmt nicht. Das ganz sicher nicht. Wir lesen nachher noch warum, oder? Ja, dann bist du da im Boot und Jesus, Gott bringt mich in Gefahr. Der Johannes der Täufer, noch einmal, Gott bringt mich ins Gefängnis, ich stehe dann nur für die Wahrheit ein. Und dann, und irgendwann kommt einer mit dem Schwert und zack. Ja, du lachst jetzt, aber es ist Fakt, oder? Das ist die Gefahr des Glaubens. Das ging mir durch den Kopf in diesem Kapitel. All diese, das Glaube in Gefahr bringt. Wenn ich ihn ernsthaft lebe, ausübe, und bin ich mir dessen bewusst und will ich diesen Weg wirklich gehen? Nun, mich erinnert dann die ganze Geschichte da mit dem Wasser und so an dieses kürzliche Ereignis da in Texas, diese Sturzflut. Ein christliches Lager wurde getroffen und mehr als 20 Kinder eines christlichen Lagers ertrinken. Wie gehst du damit um, als Eltern, als Leiter, die mit dabei waren? Gott, warum? Das ist eine komplexe Frage. Nicht ganz einfach, gell? Hat mich auch an dieses Buch erinnert, wieder, ihr wisst, man lest ja Bücher. Glauben ist kein Gefühl. Die Geschichte von Texas hat mich an dieses Buch erinnert. Das war eine ganz ähnliche Geschichte vor vielen Jahrzehnten, sehr lesenswert. Eine Frau auch ein Lager von Campus für Christus in Amerika. 16, 17 Leute, davon sind 7 auch in einer Sturzflut gestorben. Und sie fragt in einem Buch, warum? Warum das? Der Titel ist sehr aussagekräftig. Glauben ist kein Gefühl. Aber diese Fragen zu stellen, warum lässt Gott dieses und jenes zu? Und diese Frage haben sich die Jünger in diesem Boot auch gestellt. Warum? Und dann, um das Ganze noch zu toppen, oder? Jesus kam ja nicht, oder? Ich weiß, wie viele Stoßgebete sie gebetet haben. Am Vers 26 lesen wir dann, jetzt bitte nicht lachen. Und als ihn, Jesus, die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Die waren also knuddelfertig. Die waren wirklich am Ende ihrer Kräfte. Und dann, und eben, das macht Gott. Dann kommt er ihnen entgegen auf dem Wasser und sie sehen nur noch, jetzt spinnen wir total. Jetzt spinnen wir total. Wir sehen schon Gespenster. Ist dir im Glauben vielleicht auch schon so gegangen? Jetzt sehe ich nur noch Gespenster. Ich drehe langsam durch. Vor lauter Gefahr, vor lauter Sturm und so weiter. Und die große Frage ist, warum lässt Gott das zu, diesen Sturm? Ich habe zwei Fragen dazu. Sie sind den Wellen ausgeliefert. Ich habe mir dann die Frage gestellt, was und wem sind sie ausgeliefert? Was ausgeliefert? Sie sind dem Sturm ausgeliefert, der Angst, ihrem Unglauben, ihren Kräften, die immer weniger werden, ihren Grenzen. Dem sind sie ausgeliefert. Wem ausgeliefert? Sie waren mitten im Sturm. Ja, aber sie waren auch, und jetzt hört, sie waren mitten im Willen Gottes. Das finde ich bedenkenswert. Mitten im Sturm, mitten im Willen von Gottes Willen. Das wollen wir doch, oder? Das sollen wir doch. Also der Sturm ist nicht unsere Sache. Das ist Gottes Sache. Was will er sie damit lernen? Was will er uns zeigen? Ich denke, es geht in die Richtung, dass Jesus den Jüngern sie in eine Situation brachte, wo sie die Kontrolle dort total nicht mehr hatten. Alles außer Kontrolle. Da kannst du nur noch eines. Blind vertrauen. Blind vertrauen. Er hat es in der Kontrolle. Und dass Gott uns so Schwierigkeiten zumutet, ja, Glaube bringt in Gefahr. Aber ich denke, wenn wir irgendwie merken und du dich fragst, ja, habe ich denn etwas getan, dass ich in diesen Sturm geraten bin, ist es meine Schuld? Und wenn das nicht der Fall ist, dann nimm den größten Sturm, die größte Krise in deinem Leben
aus Gottes Hand. Es ist sein Wille. Wie es sein Wille war, dass dieser Sturm war. Er hat sie dort hineingeschickt. Wenn du eine Krankheit, ja, habe ich etwas getan, dass mir Gott diese Krankheit gegeben hätte, dass ich sie selber verschuldet hätte, und Gott zeigt dir nichts auf, dann nimm es aus Gottes Hand. Irgendein Schicksalsschlag, wo du nicht weißt, warum und wieso, und du Gott fragst und er sagt, gibt keine Antwort darauf, nimm es aus Gottes Hand. Vielleicht zu einfach? Wir können gerne darüber sprechen. Ich finde einfach diese Sturmsituation da, mitten in der Nacht, also auch bevor der Wasserlauf geschichtet ist und so weiter, sehr, sehr interessant. Und die Wege, die Gott führt. Und bedenken wir, Glaube kann in Gefahr bringen. Ja, sie gehört irgendwie dazu. Aber der Sturmstiller betet dort auf dem Berg. Jesus. Werdet sie Not leiden, diese Stunden in der Nacht? Er betet auf dem Berg. Was hat er da wohl gebetet? Und dann, er ist ja unterwegs. Er kommt. Erkennen wir ihn auch? Amen.